Mein letztes Glas Wein soll sein.
Ein ziemlich großes.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum ersten Prost, Mahlzeit Podcast. Wir haben uns endlich getraut, es zu versuchen, über Wein, Flüssiges, Kulinarisches und das, was das Leben schön macht, zu sinnieren. An meiner Seite die liebe Conny, Conny Weinlover, bekannt für ihre Exkursionen in die Weinwelt. Mein Name ist Christoph Baumert und ich habe eigentlich von den allen nur dahingehend als Konsument eine Ahnung und da tue ich heute öfters gescheit reden drüber. Conny, wie schaut's aus?
Ja, mein Hallo, grüß euch von mir. Unser Hauptziel, sage jetzt einmal, was wir da machen, ist, dass wir euch sagen, wie viel Spaß der österreichische Wein, Schaumwein macht, die Kulinarik dazu und dass wir euch ein bisschen nette Minuten gestalten.
Genau, unser Ziel ist ein kurzweiliger Podcast. Wir werden es so gestalten, wie es uns aus dem Mund fällt. Wir werden uns nicht sehr bemühen, dass wir da jetzt irgendwelchen Konfessionen irgendwie zu Genüge kommen, sondern wir werden einfach über das reden, was das Leben schön macht, was man gerne genießt und was wir selbst schon erlebt haben.
Und das wird ganz bestimmt cool, vor allem mit unseren Gästen, die wir haben. Da haben wir schon einiges vor.
Wie schon erwähnt, es ist unsere erste Sendung oder unsere erste Folge und wir sind ja schon verknüpft in unserer Umgebung mit verschiedensten Menschen und da es ja auch das Visuelle zu gestalten gibt, haben wir unsere Kontakte aufleben lassen oder wir sind ja immer wieder in Kontakt und wir haben heute für unsere Podcast-Serien Titelfotos und für unsere Kanäle eine Fotolocation gesucht, also lang gesucht habe ich nicht, weil ich weiß ganz genau, es gibt Menschen, die ruft man an, die kennt man schon seit längerer Zeit und deshalb freut es uns sehr, dass wir unser Fotostudio heute hier in der Weinmal 1 Kreislerei in Jois aufschlagen durften und danke lieber Michi, dass du uns das ermöglicht hast.
Sehr gern, freut mich, dass du da seid.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Wir dürfen jetzt aber eine Side-Info noch loslassen. Wir haben uns ja eine Marktstudie des Längeren schon ausgeliefert und da ist uns aufgefallen, dass sehr viele Weinpodcasts immer aus einem Österreicher und aus einem Deutschen besteht. Wir haben uns also nicht ganz getraut, dass wir das jetzt in der ersten Folge brechen, diese Tradition.
Und dann habt ihr euch einen Quotendeutschen gesucht. Nein,
wir haben eine langjährige Legende auch heute schon bei der ersten Folge an den Tisch gebeten und versuchen ein bisschen über Wein zu sprechen.
Und damit man wenigstens einen versteht. Auch ja. Wenn schon die anderen zwar gescherzt sind. Einen von uns dreien wird man heute gut verstehen.
Das schauen wir mal.
Michi, du bist in früheren Jahren für ein großes Weingut unterwegs gewesen auf der ganzen Welt. Mhm. Dir ist es nicht ein Unbekanntes, dass der österreichische Wein ein Exportschlager ist. Und in diesen Tagen ist es in aller Munde. Da gibt es, ja, sagen wir mal, einen lustigen Präsidenten auf der anderen Seite der Weltkugel. Und da ist diese Woche die Meldung gekommen, oder vorige Woche die Meldung gekommen, da sollen Zölle auf Wein und Schaumwein auferlegt werden. Mich wundert es ein bisschen, ganz ehrlich, aber mag es mir der CIA und das FBI verzeihen. Ich glaube, dass dieser Herr Donald irgendwann einmal sicher die eine oder andere Party geschmissen hat und das wird mit den einen oder anderen europäischen Schaumwein auch gewesen sein.
Deshalb er selber ist, glaube ich, Antialkoholiker, deshalb fällt ihm das, glaube ich, besonders leicht.
Tatsächlich, da hast du mehr
Informationen. Cola-süchtig.
Ja, Cola-süchtig. Ja, okay, das erklärt alles. Gut, auf jeden Fall, Weinexport ist ein großes Thema. Du kennst das von deiner früheren Wirkstätte. Wie sehr wird das die Weinwirtschaft betreffen?
Mit Sicherheit werden sich da Dinge verschieben, verändern, aber eben es ist halt so, dass sich in den letzten Jahren vieles verändert hat und auch eben zum Beispiel der Wein oder das Gleiche ja schon einmal probiert wurde in der Zeit, bei Corona und hat sich danach, glaube ich, wieder ganz gut weiterentwickelt. Zum Glück und hoffentlich wird das natürlich nicht für immer so bleiben, aber es wird sicher in der nächsten Zeit schwierige Maßnahmen geben müssen, wie man dieses Problem umgehen kann.
Corny, wir beide sind uns ja einig, wir konsumieren dementsprechend genug, wir unterstützen die Weinwirtschaft in Österreich.
Genau.
Aber offensichtlich ist es so, Michi, dass der Export doch ein großer Anteil ist. Man glaubt immer, wir trinken den Wein selbst, aber es wird doch je nachdem die einigen Betriebe, die auf Export gestützt sind, wird es treffen. Trotzdem ist es jetzt nicht so an der Sache, dass wir uns da über das so lange unterhalten werden. Mir hat es nur ein bisschen gewundert, dass genau das angesprochen wurde. Also offensichtlich ist es ein
ich glaube, er will hauptsächlich den europäischen Weinanbauländern, also Frankreich, vielleicht ein bisschen mehr schaden mit dem Champagner.
Vielleicht kriegen wir die dann günstiger.
Na, schauen wir mal, ja.
Brauchen wir nicht, wir haben genug tolle österreichische Weine.
Ja. Michi, wir sind jetzt in der Kreislerei, genau. Wein mal eins.
Ja.
In früheren Jahren, haben wir schon erwähnt, warst du für einen großen bekannten Winzer unterwegs. Dann hast du deinen Weg in die Selbstständigkeit gemeistert, hast deine Weintour gestartet. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
Ja, genau. Ja, also grundsätzlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, komme ich aus Deutschland, bin 1995 hierher gekommen, wollte eigentlich nur 3 Monate bleiben und habe aber gleich am ersten Tag meine Frau kennengelernt, die
eine Österreicherin ist.
Eine Tirolerin. Ich bin nach Tirol gekommen und die hat mir sehr gefallen und nur habe ich ihr wohl noch nicht so ganz so gut gefallen und deshalb musste ich verlängern. Ich wollte ja nur 3 Monate bleiben und dann nach einem Jahr ist sie dann vernünftig geworden. Wir sind auch immer noch zusammen, also jetzt fast 30 Jahre und so bin ich in Österreich hängen geblieben. Habe in einem wunderschönen Hotel gearbeitet damals und das war so 95, war 10 Jahre nach dem Weinskandal. Da hat sich viel verändert am Markt und dort in dem Restaurant, wo ich dort gearbeitet habe, im Hotel Jungbrunn, kann man ruhig so sagen, da war es damals so, da gab es eine internationale Weinkarte, die war so dick wie der Otto-Katalog und hinten ein Faltblatt mit österreichischen Weinen und wir haben das relativ schnell dann umgeändert in komplett Österreich und so.
Sehr löblich.
Ja, aber damals war das noch was Besonderes und mir hat das extrem viel Spaß gemacht und ich hatte einen tollen Chef, der mich da unterstützt hat, der hat meine Leidenschaft gesehen. Und so konnte ich die Weinakademie besuchen, mich da ein bisschen weiterbilden, auch die ganzen Winzer kennenlernen und so bin ich in die Weinwelt gekippt. Und ich habe die kleinen Betriebe gesehen, mir hat das extrem getaugt und die Entwicklung. Also ich war zum richtigen Zeitpunkt da, wo Österreich quasi wieder auferstanden ist aus der Asche und konnte mitwachsen bei dem Ganzen und das war extrem spannend. Dann, wie du gesagt hast, irgendwann bin ich hier ins Burgenland gekommen, da hatte mich ein größeres Weingut eben abgeworben von dem Hotel und ich habe den Vertrieb gemacht, war im Prinzip nichts anderes, nur das Restaurant war größer, in das ich die Weine verkauft habe und das war eben meine Leidenschaft zum Reisen, konnte ich damit verbinden und viele tolle Menschen kennenlernen, viele Entwicklungen sehen, wie sich das Ganze so entwickelt und dann bin ich irgendwann mal in Südafrika im Urlaub gewesen, habe eine Weintour gemacht, weil ich mich mit dem Linksverkehr noch nicht so richtig auskannte. Und da habe ich gedacht, dann kann ich ein bisschen dem Fahrer über die Schulter schauen und nebenbei noch ein paar Weingüter besuchen. Und irgendwie hat mich das sehr fasziniert. Und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich mir überlegt, wer macht das eigentlich in Österreich? Und da habe ich nichts gefunden. Und so ist meine Idee geboren, eben mit Wein mal eins Tours, eben Menschen, die Interesse am Wein haben, zu den Produzenten zu bringen, zu sehen, was wirklich dahinter steckt. Weil es ist oft so, wenn du vor einem Weinregal stehst, dann schaust du dir die Etiketten an, sagt dir alles vielleicht nicht so viel. Und wenn du die Leute aber dahinter kennst und später dann mehrere, dann schwappt diese Energie über von den Leuten, die eben mit dem vollen Herzblut dahinter sind. Und Österreich ist ein tolles Weinland, eben alles oder die meisten familiengeführte Unternehmen. Und ja, irgendwann kennst du auch den Hund, die Tochter von dem Winzer und schaust dir die Entwicklung an. Und ich finde Österreich ist extrem spannend, obwohl wir so ein kleines Weinland sind.
Und eben genau deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir probieren stoßen mal kurz drauf an.
Ja.
Wir haben da nämlich was
genau, das habe ich mitgebracht. Ich war am Samstag. War ich im Weinviertel und habe den Johannes Zillinger besucht. Und da war ich schon einmal vorher, also wir kennen uns noch gar nicht so lange und mir hat das total gefallen. Die sind Demeter und wie sie das Weingut betreiben. Und das, was du da jetzt im Glas hast, ist ein gelber Muscateller. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan. Aber das ist mal einer, der eben nicht diese laute Noten hat. Das ist super zum Trinken und auch wieder so ein Beispiel dafür. Gute Weine bedürfen einfach eines guten Bodens, einer guten Pflege des Bodens. Und das spürst du in dem total. Also
hübsche
extrem.
Flasche. Value oder Velue oder
ja, was genau,
genau, wie man es ausspricht.
Velue, das ist so die Einstiegslinie und ich finde das großartig.
10,5%.
Ja, super schön
Easy
zum Trinken.
Cheesy können wir jetzt gut am Abend trinken.
Genau. Und hier
noch deutlich sprechen dann.
Genau.
Das schaffen wir. Ich würde jetzt da frech behaupten, wir stellen den Link zum Weingut dann in die Shownotes,
ja,
aber wir müssen das ganze Handwerk
kann
noch
kann ich lernen. Euch nur empfehlen, großartiger Wein. Die machen zum Beispiel noch oder haben sehr viel Export. Und was mich hier so fasziniert, das sind großartige Weine zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also macht wirklich.
Was du jetzt, Spaß. Was der zum Beispiel kostet?
Der liegt bei 12 Euro.
Okay, mal schauen.
Aber großartiger Wein, Demeter. Hier wurde auf alles Künstliche verzichtet. Und wenn du das vor Ort besuchst, könnt ihr auch mal mit mir machen, dann siehst du das wirklich, wie dort gearbeitet wird und wie viel Herzblut dahinter steckt. Und davon gibt es so viele in Österreich. Und das ist für mich das Spannende, warum ich das eben gemacht habe. Und dann eben kurz zum Weitererzählen. Dann die Weintouren habe ich angefangen. Ich habe mich selbstständig gemacht im September 19. Alles super, Auto, alles da, mit den Winzern alles klar gemacht. Die ersten Touren liefen sofort von Anfang an sehr gut. Und dann kam der 12. März 20 und dann ging Corona los.
So ist es. Und ich kann ja auch noch ein bisschen was nebenbei erzählen. In dem Weingut damals warst du dann auch schlussendlich für Events zuständig.
Da haben, ja, da haben wir uns kennengelernt.
Da haben sich unsere Wege gekreuzt. Ja. Ich komme ja aus der Eventbranche. Und natürlich hat diese Zeit auch mich getroffen, weil es war ein kompletter Stillstand und auch damals haben wir auch in die Richtung ein bisschen was unternommen und haben versucht, online irgendwas zu machen.
Ja, genau. Wir haben damals diese Podcast, oder was war das? Wie hast du das genannt?
Streaming haben wir gemacht.
Streaming, also, genau. Ja, das war genial.
Also ich habe in Göttlesbrunn das Jungweinschnuppern online gemacht zum
Beispiel. Das war mega, ja genau. Und die suchten eine neutrale Person, die eben die Jungweine präsentiert und damit es eben nicht parteiisch wird, bin ich da als Deutscher hingekommen und habe ein bisschen probiert. Das war ein tolles Event.
Grundsätzlich ist es so, wir haben ja das alles nur gemacht, damit wir irgendwie raus durften.
Ja.
Es war ja so, dass wir diese Möglichkeiten geschaffen haben, damit wir in der Gruppe trotzdem irgendwie was machen haben können und das war damals unsere Möglichkeit.
Die Blase.
Es war die Möglichkeit
und war wichtig. Dann
diese Podcasts.
Ich glaube, das war das Schlimmste, was den Leuten da damals passiert ist, eben diese fehlenden sozialen Kontakte.
Das ich habe in Corona-Zeiten eigentlich mit meinem Instagram-Account begonnen und da war es eigentlich so, dass ich das Glück hatte, dass halt die Winzer alle sehr viel Zeit hatten. Deswegen habe ich überall vorbeikommen können und eigentlich haben sie ja immer alle gefreut, dass ich vorbeikomme und halt dann für die dann Werbung halt auf Instagram mache, weil ja sonst nichts gegangen ist. Ja. Also es,
wilde Zeit.
Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also
so sehe ich das Ganze auch. Und ich eben auch damals eben überlegt, wie soll ich weitermachen. In Wirklichkeit habe ich fast keinen Ausweg mehr gesehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, aufgeben, das habe ich auch hier in Österreich gelernt, aufgeben tun wir nur Briefe. Mhm. Und so sind wir dann auf die Kreislerei irgendwann gestoßen. Ich habe zwischendrin so eine kleine Pop-up-Weinbar gemacht in Neusiedl. Das ist so eine Nachbarortschaft hier. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber dann kam der zweite Lockdown und dann habe ich mir gedacht, Mist, Gastro ist ein bisschen schwierig. Und so haben wir gesagt, wir brauchen einen Handel. Und dann genau zu dieser Zeit ist hier bei uns im eigenen Ort, neben der Apotheke an der Hauptstraße, ein Blumenladen frei geworden. Und das habe ich im Facebook gelesen und ich bin 20 Minuten später zu der Dame gefahren und habe sie gefragt, ob wir hier den Laden übernehmen können. Und die war komplett überfahren. Die hat gesagt, ich muss erst mal drüber schlafen. Und dann hat es noch bis Weihnachten gedauert ungefähr. Und dann hat sie gesagt, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Und das Tolle hier an der Lage war eben, wir sind direkt neben der Apotheke und damals sind die Leute Schlange gestanden und ich habe hier einfach vorne an den Fenstern so zwei Theken dran gebaut und dann haben wir eben durchs Fenster eben Coffee to go verkauft. Und hier im Laden habe ich jetzt im Prinzip mein Lager zusammengefasst und alles, was ich für die Weintouren brauche. Eben, wir machen auf den Weintouren immer ein Picknick und da brauche ich Butter, Käse, tolle Wurstwaren und
super
wir haben
Brot.
Dann super Brot. Wir haben dann eben tolle kleine Firmen gesucht, die eben wirklich authentisch produzieren, so wie auch alle Weine, die wir hier im Laden haben. und somit ein schönes, rundes Paket hingekriegt. Und hier war ein wunderschöner kleiner Garten, den haben wir nur ein bisschen adaptiert, eben eine kleine Terrasse reingebaut. Und so können wir, wir sind nur ein Zwei-Mann-Betrieb, meine Frau und ich, und so konnten wir das eben super alles zusammenfassen und machen nach wie vor die Weintouren, haben hier eben gutes Brot, sind leider aber nur ein Handel. Viele hoffen immer, dass wir so eine Gastronomie sind und abends, macht doch abends noch auf. Das geht sich alles nicht aus, wir sind zu zweit.
Ich versuche dann vielleicht hin und wieder zu helfen, dass man eine kulturelle Note hineinbringt.
Dann sehr ist gut. Das, dann ist da das danke eine, ich dir sehr für, mit deiner Technik haben wir auch schon letztes genau, Jahr ein ganz tolles gemacht, Event ja. gehabt, eben genau. mit einem Künstler, der wirklich, glaube ich, schon hochkarätig war. Und da bin ich jetzt noch fasziniert davon, wie du das mit dem da geregelt hast. Ihr habt euch 30 Minuten gesehen und die Leute waren so begeistert. Das war echt. Ja, danke das war, dafür nochmal.
Ja, danke auch. Grundsätzlich ist es so, dass wir, ich habe das nur vorher eine kurze Umschweife zu den Zöllen gemacht. Die internationale Weinbranche ist jetzt nicht unser Metier. Grundsätzlich wollen wir die Menschen hinter den Weinen auch ein bisschen präsentieren, ein bisschen drüber sprechen. Das macht es ja eigentlich aus. Wir finden es immer interessant, also ich auch, in einen Betrieb zu gehen, schauen, da ist die Familie am Werk, da gibt es den einen oder anderen Nachwuchs, der sich da hineinarbeitet in die Branche und es ist immer interessant, wie da jeder seinen Zugang zu dem Ganzen hat. Es ist immer unterschiedlich, Gott sei Dank, jeder hat seine persönliche Note und das ist immer bei der Korne interessant, wenn sie die Weine zeigt, dann gibt es ja oft auch die Winzer dazu zu sehen und das sind halt schon irgendwie, das ist ihr Leben, ihr Herzblut und die können dann stundenlang auch drüber reden, wie sie die eine oder andere Sorte veredeln.
Ja, es ist mir halt einfach total wichtig zu zeigen, was dahinter steht, weil jetzt dann im Supermarkt Etikett zu suchen im Regal und sagen, ja, das gefällt mir, aber was ist eigentlich das dahinter? Und ich glaube, dass das genau das ist, was halt das in Österreich ausmacht, die Regionalität, die wir haben und dass wir einfach herzeigen können, wer steht dahinter? Das kann jetzt ein kleiner Betrieb sein mit 2 Hektar oder ein großer Betrieb mit 40 Hektar oder noch mehr, aber dass einfach der Kunde oder der Endkonsument dann eigentlich vielleicht doch vielleicht ein bisschen mehr Interesse hat, da mehr zu probieren oder weiter zu probieren. Oder warum macht der eine Winzer jetzt gern ein Demeter und der andere sagt aber nein, bei mir fährt die Lesemaschine, weil es gibt kein richtig und kein das schmeckt und das schmeckt nicht, weil jedem schmeckt was anders und jeder findet was anders gut.
Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber es ist, woran wir, glaube ich, ein bisschen arbeiten müssen, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken aus den Köpfen der Leute zu kriegen, weil was ist richtig, was ist falsch? Ich glaube, und das ist so, es gibt ja tolle Hefte, wo Weine bewertet werden, Punkte bekommen und so weiter, aber in Wirklichkeit sind wir immer nur selber für uns der eigene Maßstab, der eben sehen kann, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Und das rauszufinden oder zu sagen, jetzt konventionelle Winzer sind Mist und die Naturwinzer sind klasse, das ist zu einfach. Genau. Man muss da so ein bisschen den Mittelweg finden und was einem am besten bekommt. Ich persönlich habe auch meinen Taste, was mir schmeckt, mir persönlich, in meinem Leben so oft schon verändert, wo eben der Einstieg ein ganz anderer war, als wo ich heute bin beim Probieren. Aber das ist das Gute. Über eins müssen wir uns im Klaren sein, so oder so. Unser Leben ist viel zu kurz, um alle zu probieren. Aber eben irgendwann, je älter du wirst, achtest du drauf, dass es vernünftiger ist, weil eben so ein Wein ist damit bearbeitet, oder eben der Boden ist, glaube ich, das Wichtigste, auf dem der Wein wächst. Und wir müssen den Boden so hinterlassen, dass er auch für unsere nächste Generation noch ertragreich ist und gut ist. Und da geht es mir persönlich immer darum, wie arbeiten auch die Winzer und wo sehe ich, dass eben ein bisschen nachhaltiger gearbeitet wird. Und da können wir uns in Österreich wirklich, oder da können wir ganz stolz drauf sein, dass so viele prozentual gesehen schon in diese Richtung denken. Und das hat kein anderes Weinland der Welt, also wo eben schon so ein hoher Prozentanteil der Leute in die richtige Richtung gehen. Und es gibt kein anderes Qualitätsmerkmal. Ein gesunder Boden bringt einen gesunden Wein und einen tollen Wein, der dir in Erinnerung bleibt. Das ist, glaube ich, was einen guten Wein ausmacht. Nicht irgendwie, wie viele Punkte der hat, sondern ein Wein, an den du dich noch in 10 Jahren erinnerst, dass du den schon mal probiert hast. Das herauszufinden und das den Leuten zu zeigen, ist für mich persönlich,
ist dir wichtig,
das versuche ich die ganze Zeit zu machen.
Aber für mich als derjenige, der sich halt da irgendwie als Genussmensch darstellt, ist es aber trotzdem sehr schön, mit zwei erfahrenen Menschen am Tisch zu sitzen, weil es ist schon so, dass man den Wein richtig trinken lernen muss. Ich habe die eine oder andere Erfahrung gemacht. Ich habe eine Zeit lang versucht, eben aus der Literatur, aus Magazinen verschiedene Weine und Jahrgänge zu kosten. Nur das Thema ist so, da bin ich zu wenig erfahren, den richtig zu dekantieren. Mir war früher zum Beispiel nicht bewusst, dass man Weißwein, der halt geschmackiger ist, dass man den auch dekantiert. Sondern
aber dekantieren, das ist jetzt so ein Wörtwort vielleicht. Ja. Dekantieren ist, wenn du Schwebestoffe, Trubstoffe im Wein drinnen hast, dann tust du quasi den von dem befreien oder sagt man das so richtig. Und Karaffin ist eigentlich dann das Belüften, also dass man zum Beispiel sagt, dass du den der Wein einfach umlärst, zum Beispiel
jetzt, genau, der als wenn er schon länger offen wäre.
Lehrst zwar, also wie heißt das jetzt eigentlich? Das weiß zum Beispiel jetzt ich nicht. Ist es dann trotzdem eine Karaffe, aber du tust dann
ja
schon, gell?
Sicher, gibt es in Luft ja, und das genau. Ist im dieses Luftgeben bewirkt das Gleiche, wie wenn du ihn aufmachst und eine Stunde stehen lässt. Ja. Das kannst du dann dort die Zeit verkürzen und er kriegt eben Luft. Man hat das auch früher oft falsch gemacht oder eben, sage ich mal, grundsätzlich, das hat dann irgendwie eine Mehrwertigkeit gehabt. Genau, wir haben auch alles Mögliche im Hotel früher eben dekantiert, weil dann der Nachbartisch gesehen hat, oh, die trinken was Besonderes, das möchte ich auch gerne, was die Herrschaften da drüben haben. Aber du kannst auch einen Wein damit umbringen, wenn du eben was Gereiftes, wirklich schon Altes hast und du füllst ihn um, dann ist er in 3 Minuten hin.
Genau. Jetzt habe ich was dazugelernt ja. Und deshalb bin ich das, was ich früher gemeint habe, der Gaukler-Sidekick, der eben es dekantiert nennt, aber es ist Karaffieren offensichtlich. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben der erst mit der Luft und mit den längeren Stehen halt irgendwie der bessere Wein wurde und wäre schade gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte. Oder ich war momentan enttäuscht. Das sind
zwei unterschiedliche Weine.
Komplett oft, ja. Unterschiedliche Weine Wein. Gewesen. Ja.
Das kannst du mit Gläsern machen.
Ja.
Du kannst mal einen Wein nehmen, mach das mit Freunden mal so im Sommer. Und dann schüttest du das erste in den Zahnputzbecher, das zweite in die Kaffeetasse, den dritten in ein Wasserglas, den vierten in ein Weißweinglas, den fünften in ein Rotweinglas und den sechsten in ein, von mir aus, das teure Riedelglas, das genau für diese Rebsorte gemacht ist. Und das kommt dir vor, als wenn das 8 verschiedene Weine wären. Also es macht schon auch einen Unterschied. Aber schau, und wie
die Temperatur dann auch noch.
Ja. Genau, wenn du das mal perfekt triffst oder du irgendwo hingehst und dann eben das auch so bekommst, das macht irre Spaß. Aber die Weinwelt verändert sich ja auch ständig. Und ich glaube, du hast vorher gesagt, du bist der Gaukler oder so, du hast schon in Büchern gelesen, ja. Du musst einfach probieren.
Ja.
Und beim Probieren, weil ich könnte auch 1000 Bücher von Fitnessstudios lesen und sehe trotzdem nicht besser aus danach.
Ist mir auch noch nicht gelungen.
Kosten, Kosten, Kosten.
Ja. Das ist die Devise. Aber das macht ja auch Spaß. Das Ganze.
Und natürlich spuckt man ja natürlich auch was aus. Wir trinken ja nicht immer nur was.
Das habe ich auch bis heute nicht verstanden. Aber wahrscheinlich beim Kosten ist es von Vorteil, dass man nicht alles
manchmal
trinkt.
Manchmal geht es nicht. Ja. Speziell, wenn man dann mit dem Auto fahren soll.
Eure Meinung zu alkoholfreien Weinen?
Ganz ehrlich, ihr stellt die Fragen. Ich persönlich, die heißen ja nicht alkoholfreie Weine, die heißen entalkoholisierte Weine. Jetzt kriege ich wahrscheinlich viel Ärger von vielen Leuten. Ich persönlich bin nicht davon so überzeugt, weil für mich ist Alkohol ein Geschmacksträger. Das ist so, wie wenn du ein Steak nimmst. Ich weiß, dass der Trend dahin geht. Aber ich persönlich würde mir eher wünschen, dass man vielleicht vorher schon was mit den Trauben machst. Es gibt ja 1000 Arten, was du aus Trauben machen kannst. Eben Verjus-haltige Getränke und so weiter. Auf Teebasis mit Verjus arbeiten. Da kannst du mit so viel Sachen zusammen kombinieren. Entalkoholisierte Weine ist nicht meins. Und da kannst du auch in meinen Laden schauen. Es tut mir oft so leid. Und ich schwöre, ich weiß jetzt genau, dass die Leute, die das hören, die mir schon Muster geschickt haben, ich habe da noch nicht drauf geantwortet. Aber es schmeckt mir einfach nicht, weil du entziehst dem Alkohol den Geschmack, für mich persönlich.
Dem Wein.
Ich glaube, wir werden eine eigene Folge machen. Dann
ja, genau, also, vielleicht. Thema, ich habe wirklich viele schon Sachen probiert. Bei mir war bis jetzt keiner, ich sage niemals nie, aber bei mir war noch keiner dabei, der mich überzeugt hat. Ich bin da eher so der Fall, ich würde mir mehr wünschen, vielleicht, dass man auf rebsortentypische Traubensäfte, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt möglich ist, so in der Form, aber das würde mich viel mehr interessieren.
Also du meinst, dass du Muscatella, Traubensaft...
Genau, und das würde mich, ja, das fände ich, glaube ich, viel spannender, ja, als eben jetzt so einen Wein irgendwo hinzuschicken, dem dann bei, ich glaube, das wird bei 28 Grad im Vakuum dann aufgekocht, weil dann kocht er dann und dann ist, geht der Alkohol raus. Es gibt, bitte in die,
verschiedene Varianten.
Ja, ja, aber eben, ich habe, ich sage jetzt mal, knapp 50 probiert und bei
wirklich,
mir war noch keiner.
Wirklich, eine Menge, ja.
Also ich habe mir aus verschiedenen Ländern, großen Namen und sowas, ich persönlich, ich bin nur ich.
Ich glaube, es ist auch ein Trend, dass aber es gewisse Aperitifgetränke gibt, die nicht nur Wein sind, sondern eben, du hast mal, glaube ich, beim letzten Mal einen grünen Tee Frizzante kosten lassen.
Nein, das ist, genau, das ist auch aus Österreich. Ja. Sparkling, der war mit Jasmin-Tee und Hopfen. Und dann gibt es eben auch noch die Winterversion, da ist dann Rooibos-Tee von Timo und Co. Das hat mir extremst gut gefallen und da bin ich auch dabei. Und auch mit diesen, wir haben ja gerade ein Mikrofonproblem.
Aber das Mikro stürzt da.
Und wie gesagt, ich glaube, es gibt da tolle Möglichkeiten. Du kannst das nur nicht miteinander vergleichen. Es ist nicht wie ein Wein. Das kann ich auf Bedarf produzieren. Man muss da auch fair noch bleiben bei den Winzern. Die haben eine Chance im Jahr.
So etwas, es war für mich interessant, wie der Trend wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist, der Wein soll Wein bleiben. Aber Aperitifgetränke für die, die eben jetzt den Abend ohne Alkohol verbringen wollen, wird es geben. Aber
Ausbauarten auch. Genau. Also man kann Weine auch ausbauen, die ein bisschen leichter sind. Und gibt es tolle Beispiele. Und wie gesagt, ganz spannend, der Markt entwickelt sich immer wieder. Kannst du dich erinnern, noch in den 80er Jahren, da wollten alle halbtrockene Weine haben. Dann hat sich das geändert auf trocken. Wir entwickeln uns ja. Wein gibt es seit 2000 Jahren. Das ist ja auch gut so. Und jetzt kommt es eben auf den nächsten Step an. Wir sind jetzt wieder in einer Zeit, wo sich Dinge schwerstens verändern. Und mit diesen Gegebenheiten umzugehen, das ist eine Challenge. Und wir müssen auch die nächste Generation wieder davon überzeugen, weil die haben im Moment, glaube ich, richtig Angst vor manchmal Alkohol oder so. Es macht immer die Dosis das Gift. Ja.
Also ich glaube, es ist ja, Entschuldige, wichtig, dass man nicht vielleicht immer gleich auf den ersten Zug aufspringt, der da gerade vorbei ist, weil man sagt, ah, das ist jetzt ein neuer Trend und jetzt muss ich das unbedingt mitmachen, weil die anderen machen das auch. Wie wir in Österreich gemerkt haben, ist ja das öfter so, dass vielleicht Aussitzen vielleicht die bessere Devise ist, aber man kann sich ja schon Gedanken darüber machen.
Wir haben vorher über
gelber
Muscatella geredet. Genau, also dann auf einmal ist das hochgeschossen, alles nur noch gelber Muscatella und dann ist er dir zu den Ohren wieder rausgekommen.
Ja.
Und deshalb, wie gesagt, ich habe keine Flasche gelben Muscatella momentan im Laden und das hat mich jetzt wieder abgeholt.
Er ist nicht typisch. Ich mag ganz ehrlich sagen, er ist nicht so ein typischer Muscatella.
Aber
so
ganz angenehm. Ja, ist angenehm. Kannst du einfach so trinken, das kannst du zu einem super Menü damit einbauen. Mhm. Also ich war wirklich begeistert.
Und dann nehmen wir gleich ein Schlückchen.
Ja, Prost. Bin schon fast fertig.
Prost, ja.
Zweiter Titel, Prost Mahlzeit. Wir haben nicht nur das Fluchen, also das Sakrament Prost Mahlzeit, den wir machen, sondern auch Mahlzeit. Kulinarisch bietest du in deiner Kreislerei auch regionale Produkte an?
Nicht nur regional, schon zum größten Teil aus Österreich. Ich habe Käse von den Milchbuben aus Kitzbühel. Wir haben von der Höfelmeier die Butter, wirklich handgeschöpfte Butter. Alle Produkte eigentlich so aus Milch, die zum Beispiel verarbeiten. Mir geht es darum, dass es kleine Firmen sind. So wie bei den, weiß nicht, sagt man das jetzt in so einer Sendung, wie bei Cola oder so. Da habe ich zum Beispiel Fritz Cola, weil mir einfach die Geschichte gefällt. Zwei Brüder, die da, Fritz gegen Goliath, die da mal 2003 haben die, glaube ich, angefangen. Und das taugt mir. Die Produkte sind mit Bio zertifiziert. Die schmecken gut. Das sind spannende, abwechslungsreiche Drinks dabei. Und so zieht sich das eigentlich so durch unseren ganzen Laden. Wir haben auch Sachen aus Italien, wir haben top Olivenöl. Das wechselt immer. Die Caro und ich, wir suchen uns einfach Sachen, die gut sind, die Spaß machen, die vernünftig produziert wurden und darum geht es mir einfach.
Was ich halt cool finde, ist, man kann jetzt zum Beispiel kommen und kann sagen, ich habe jetzt ein Gustavo Schmalzbrot und dann schaue ich mal in der Winothek die Weine an, die es da gibt und ich kann dann den Wein direkt da zu meinem Schmalzbrot genießen. Und das
ich bin jetzt nicht so wie eine normale Vinothek, dass ich hier 50, 60 Weine offen habe, weil alles, was hier drin steht, habe ich auch bezahlt. Und von dem her verkaufen wir immer so wie eine kleine Verkostung. Da gibt es immer 3, 4 Sachen, die offen sind. Als Flasche kannst du natürlich alles daraus suchen, was du im Regal siehst. Und wenn du was zum Essen dazu haben willst, kannst du zum Beispiel eben diesen, wie du jetzt gesagt hast, den Bioschmalz vom Thum kaufen und dein Brot und ich schneide das kurz auf. Und dann hast du im Prinzip so dieses Gericht. Also wir haben jetzt nicht hier eine Salattheke oder bei uns gibt es nichts Gekochtes. Mhm. Alles das, was hier im Regal steht, bin ich so nett, schneide ich dir auf und kannst du in meinen kleinen Park draußen essen.
Wir sind in Jois an der Bundesstraße. Mhm. Das heißt, alle Wege führen zum Neusiedlersee, wenn man von Wien rausfährt, dann kann man auch über Jois fahren und dann kann man bei der Weinmal-1-Kreislerei vorbeischauen.
Im Internet sind immer
die Öffnungszeiten.
Ja, wir sind immer vormittags von 8 bis 12 und dann wieder von 15 bis 18 Uhr da, außer am Dienstag und am Sonntag, da sind wir nur vormittags da.
Wir haben uns ein bisschen eine Struktur für unsere Folgen überlegt und die liebe Corny wird ein paar Fragen stellen zum Abschluss.
Okay.
Corny, malte deine Sachen.
Ja, und zwar würde mich interessieren, welches Essen würdest du nie wieder essen?
Boah, welches Essen würdest du nie wieder essen? Sehr schwer. Ich war mal, also hier in Österreich kann mir, glaube ich, nichts passieren, da schaffe ich alles nochmal. Ich war mal in China und da gibt es so eine besondere Zeit des Jahres, wo es so besondere Krabben gibt und da beißt man wirklich in diese Zange so hinein, um das zu öffnen und das ist wie so ein Fellmantel drumherum gewesen und ich schwöre, es ist, als wenn du auf eine Wolldecke beißt und man will ja dann eben dem Gastgeber nicht blamieren und deshalb habe ich das gemacht und ich schwöre, das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben so, aber sonst fällt mir nichts ein. Ich probiere alles, bin sehr offen für alles.
Sehr gut. Ich lerne das unserer Tochter auch, dass die auch immer alles probieren soll. Also ausspucken kann man es ja dann immer noch. Also ist vielleicht zwar peinlich, wenn du das im Restaurant machst, aber man kann ja das vielleicht irgendwie verstecken. Aber ja, ich habe noch ein paar mehr Fragen.
Okay.
Der beste Weinmoment deines Lebens.
Boah, da warst du sogar dabei.
Da war ich dabei.
Ja. Also das ist wirklich eine Sache, die zähle ich zu einem meiner Once-in-a-Lifetime-Geschichten. Wir haben hier aufgesperrt, ein Herr, so, ich schätze ihn so rund um die 80, ist hier einmal die Woche hergekommen, hat ein Brot gekauft und dann irgendwann haben wir angefangen, über alte Weine zu sprechen. Und ich hatte vom Timor Semisch, ein Blaufränkisch 1990 und ich dachte, ich zeige dem Herrn jetzt mal was ich hier für gereifte Sachen habe. Und wir haben den dann verkostet zusammen und der war traumhaft. Und ein paar Wochen später kam er und hat irgendwie Screaming Eagle mitgebracht. Und das habe ich nachher gegoogelt und denke, oh, bist du deppert, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und wir haben uns immer so über Wein unterhalten und immer nur kurze Gespräche, ganz kurze. Aber eben, wir haben uns gemocht. Und irgendwann erzählt er mir, dass er wegzieht und hat gesagt, du, ich habe was im Keller, das möchte ich mit dir unbedingt verkosten, weil das hat er noch nie angerührt seit 1953. Und dann habe ich schon im Kopf so ratter, ratter, was wird das sein? Und der kam mit einer Flasche Champagner, Moët Chandon, 1914. Ja, hat mir die 10 Tage vorher gebracht. Und das war auch der Grund, warum ich dich angerufen habe. Ich habe dich auf Instagram schon bewundert und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht was, wo wir mal das gemeinsam genießen können.
Man kann es nachlesen auf meinem Instagram-Account.
Ja, bei mir kann man es, wenn man lang genug sucht auf Instagram, findet man das Video davon. Aber das war echt toll. Also für mich unglaublich, einen 108 Jahre alten Champagner aufzumachen, wo wir alle so gedacht haben, naja, es kann jetzt auch sein, dass es absolut nichts ist. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Tränen in den Augen beim Probieren. Nicht, weil der so gebissen hat in den Augen, sondern weil das wirklich so wie Brioche, wie das, für mich war das so lebendig. Ja. Er hat natürlich keine Bubbles mehr gehabt.
Er hat nur Pft gemacht beim Öffnen. Ja, genau. Kann
ich
mich erinnern.
Ja, genau. Ich habe die Bilder da im Instagram-Account. Also das war echt mega. Das war mega.
Das Lustige war, dass der Michael extra eine Flasche Dom Pérignon
Plentitude 2, 2002. Ja, genau, ja, weil ich dachte, wenn er so eine Flasche bringt und die ist jetzt nichts, dann können wir ja nicht einfach nur, oh, schade, war nichts, sondern ich habe dann diese Plentitude 2 Dom Pérignon da gehabt. Die hat daneben wie ein Spitzer geschmeckt.
Ja, die war dann total aufgestunken eigentlich und den wollte eigentlich gar keiner mehr
so
dann
trinken.
So ganz
easy, also. Cheesy. Kostet aber auch so ordentlich. Aber egal. Da ging es nicht um den Wert, aber das war einer meiner Wow-Erlebnisse.
Und das Schlimmste war ein Erlebnis?
Warte mal, das schlimmste Weinerlebnis. Hatte ich nicht. Bin da auch nicht so. Für mich gibt es auch nicht den besten und den schlechtesten Wein. So, weil irgendwie muss die Situation passen. Schlimmstes Weinerlebnis. Na, muss man nicht so breit treten.
Und wenn du dich jetzt zum Beispiel für eine Rebsorte entscheiden müsstest, du darfst jetzt nie wieder andere Rebsorten trinken, nur mehr die, was würdest du nehmen?
Und dann hoffe ich, dass der letzte Tag ist. Das ist so, wie wenn du Kinder hast und deswegen hast du lieber.
Okay.
Das geht nicht.
Eine lustige Frage.
Ja.
Das perfekte Katerfrühstück von dir.
Von mir? Boah. Kaffee und Zigaretten.
Immer doch, da kommt jetzt, ich habe nie einen Kater oder so.
Ja, ich habe nämlich nie einen, genau. Ja. Na, Leute, die mich kennen. Egal.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Habe ich schon erlebt. Und zwar Angelo Geier. Cool. Ich bin mal in Lech, glaube ich, war es Oberlech, da haben wir eine Veranstaltung gehabt. Ich habe ja für das Weingut gearbeitet und wir hatten auf einer Veranstaltung, war ich zufällig auch dort. Und wir beide waren die Letzten an der Bar. Und wir haben zum Glück 2 Flaschen getrunken.
Hm? Nice.
Es war wirklich beeindruckend.
Da gab es dann ein Katerfrühstück am nächsten Tag?
Nee, wir mussten beide früh weg. Okay. Wir sind aber hintereinander dann durch das Lechtal gefahren, werde ich nie vergessen, morgens dann um, weiß nicht, 6. Da war noch nichts los auf den Straßen und wir haben sämtliche Verkehrsregeln missachtet. Mussten beide zum Flughafen.
Mein peinlichster Restaurantmoment.
Das war ziemlich am Anfang, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Dann sind wir in ein 5-Sterne-Hotel. Wir haben ja beide in dem Hotel gearbeitet und es gab in der Nachbarortschaft ein 5-Sterne-Hotel. Und da sind wir immer hingegangen, weil da hat mir der Sommelier immer geholfen, Sachen über Wein beizubringen. Damals hatte ich ja noch Nüsse Ahnung. Und dann hat meine Frau aber genau vor diesem Weggehen gesagt, bitte heute mal keine ganze Flasche. Können wir nicht auch mal nur ein Achtel trinken? Ich so, okay, heute nur Achtel. Und wir gehen rein und der kommt mir gleich entgegen und sagt, so, Michael, wir haben heute vom Dal Forno Romano den Franciacorta 1997 glasweise. Ja, das sind dann auch glasweise 2 Flaschen geworden. Und danach hat eine Liveband gespielt und ich bin nach vorne gegangen und habe dann für meine Frau gesungen, When I Fall in Love. Und aber alle, die das jetzt hören und dabei waren, die werden sich genau erinnern. Das war ziemlich das Peinlichste. Ich habe mich 2 Wochen nicht mehr rausgetraut.
Ah, aber das Herz ist jetzt ganz sympathischer, oder?
Naja, aber es hat sich nicht so toll angehört.
Eine lustige Frage, kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe. Also zum Beispiel irgendwas voll was Grausiges, was wir
Currywurst nicht essen wird. Spezial mit Pommes Spezial.
Aber es ist
Spezial. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und da ist das einfach der Manta-Teller. Currywurst, dann Pommes mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln drauf. Das ist leider
was
jetzt.
Was trinkst du für einen Wein dann dazu?
Damals habe ich noch keinen Wein getrunken, wo ich das letzte Mal gegessen habe. Aber eben. Auf der Pro-Wein war ich ja immer früher und die findet genau heute statt.
Genau, ja.
Und das war immer mein Highlight.
Deswegen sind wir jetzt leider nicht dort, weil wir
dorthin zu fahren und eben Currywurst zu essen.
Wir haben gesagt, wir haben Besseres.
Wir haben Besseres vor.
Naja.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Ich hoffe.
Boah. Ist irgendwas zur Seite gelegt, was sagst du?
Nö. Nicht für 10 Jahre. Ich hoffe, ich werde noch viel Wein trinken.
Dort. Okay.
Einen speziellen. Was, na.
Mein letztes Glas Wein soll sein.
Ein ziemlich großes.
Wie man es so in den Social Media Kanälen sieht, diese Weingläser mit 45 Liter Fassung.
Ja, yeah, wie gesagt, passt vielleicht nicht mehr ganz in die Zeit, weil eben es ändert sich was am Markt und es ist wir sind so noch so diese Generation, uns hat das so Spaß gemacht, wo sich das geändert hat von der Doppel, von dem österreichischen Magnum, die Dopplerflaschen und so schlechte Qualität auf gute Qualität. Und ich glaube, deshalb mögen wir Wein noch ein bisschen mehr. Wein ist aber auch eben kein Spielzeug oder Alkohol generell ist kein Spielzeug und deshalb sollte man da schon ein bisschen moderat drauf achten. Aber was mir eben so wichtig ist, ist eben trotzdem noch diese Brücke zu schlagen, nicht die Jungen auch zum Alkohol zu verführen, aber eben auch zu sehen, was das für ein Kulturgut ist, das sich über so viele Jahre eben am Markt gehalten hat. Und es wäre einfach zu schade, das nicht mehr wertzuschätzen. Und eben das Schöne am Leben ist ja, dass man eben genießen kann. Und das sollte man auch unbedingt. Ich meine, klar, man möchte einen toll gestählten Körper haben, der bestaussehendste in der Straße sein und so weiter. Aber nicht vergessen, die Welt findet auch außerhalb von Instagram statt und man sollte sich treffen, zusammensitzen, lachen, weinen, genießen und das sind, glaube ich, die Punkte, die extrem wichtig sind und die man auch der jungen Generation unbedingt zeigen muss, weil ohne all diese Punkte ist es halt auch ziemlich langweilig und nur mit einem Filter drüber und so, das, glaube ich, sollte nicht das ganze Leben sein.
Botox und Co.
Ja, wahre Worte ja. Am Ende unserer genau, ersten Episode.
Ein toller Schluss eigentlich.
Ja. Tolle lass so Schlussworte, lassen wir so stehen, genau richtig. Danke, lieber Michi, dass du uns durch die Verhaltenheit des Anfangs durchgeguidet hast, dass du uns deine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hast.
Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Danke, spontan. Gleich mal mitgemacht hast bei unserem Anschlag.
Nur genau, so ist es. Für alle, die schon dabei waren, hoffen wir, dass wir auf euer Folgen hoffen dürfen. Und ja, wie gesagt, ich habe das Ganze als etwas verhalten am Anfang gesehen, aber wir arbeiten daran. Wir haben uns ein paar wichtige Facts vorbereitet und werden uns weiterhin mit dem Thema genießen, beschäftigen.
Genau, bleibt
super.
Dran.
Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch schönen Nachmittag noch. Und www.weinmal1.com.
Sehr schön.
Dann Prost.
Prost zum Wohle.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.